Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Trafohaus Lehre, heute mit Isabel Steinhardt und Angelika Thielt. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ich hier bin.
Ich freue mich sehr, dass ich mit den beiden reden darf. Ich freue mich ja immer eigentlich auf jede Podcast-Folge. Angelika ist schon zum zweiten Mal hier, Isabel zum ersten Mal. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich hoffe einfach schon, dass ich die Abkürzung richtig ausspreche. Wir werden nämlich über EDEL reden. Was das ist und was dahinter steckt, werden die beiden uns gleich erzählen, bevor wir dazu kommen. Aber meine übliche Vorrede, die viele schon kennen, es soll wie immer nur eine halbe Stunde dauern. Das heißt, wir werden versuchen, möglichst viel Informationen in diese halbe Stunde hineinzupacken. Und ich werde versuchen, den beiden möglichst viel Redezeit zu geben. Und deswegen legen wir auch gleich los. Isabel Steinhardt ist wissenschaftliche Assistentin am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel. Dort sehr aktiv in der interdisziplinären Forschung, nämlich im International Center for Higher Education Research, dem INCHR in Kassel. Das wird der eine oder andere von Ihnen allen kennen. Und ab dem Wintersemester, herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege, vertritt sie die Professur für Bildungssoziologie in Paderborn. Und Angelika Thielt kennen einige, wie eben schon erwähnt, schon aus einer anderen Podcast-Folge, da haben wir beide über Hochschuldidaktik gesprochen. Das ist nämlich ihre Profession. Sie ist Hochschuldidaktikerin an der Uni Göttingen und begleitet dort ganz viele Menschen in Workshops, in der Curriculumsentwicklung. Ja, all diese Aufgaben, die Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker so machen. Und wie schon erwähnt, werden wir heute über EDEL reden. Die beiden können da viel, viel mehr zu sagen als ich. Ich kann schon mal sagen, dass es um autoethnografische Forschung zu digitaler Lehre und deren Begleitung gehen wird. Und bevor wir damit richtig einsteigen, würde ich euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, indem ihr uns ein bisschen berichtet, was Hochschullehre für euch ausmacht und was ja für euch das Besondere an Hochschullehre ist. Und Isabel würde ich bitten zu starten.
Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, nach den Reflexionen im EDEL-Projekt auch, ist Hochschullehre für mich, Studierende auf ihrem Bildungsweg innerhalb der Hochschule zu begleiten. Und sie dabei zu unterstützen, ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln. Und für mich als Hochschullehrerin umfasst das auch, diversitätssensibel zu sein zum Beispiel und offen für die heterogenen Bedürfnisse der Studierenden. Und als Soziologin, dann kommt dann der spezielle Blick noch dazu, ist es mir in der Hochschullehre wichtig, Denkanstöße für den kritischen Blick auf die Gesellschaft mitzugeben. Vielleicht soweit.
Okay, vielen Dank. Angelika, magst du weitermachen? Was ist für dich das Besondere an Hochschullehre? Was macht das aus?
Ja, da kann ich ganz, ganz prima auch gleich anschließen. Diese Offenheit, die eben gerade Isabel auch angesprochen hat, ne, also offen auch sein für diverse Aspekte und so, das sind Sachen, die für mich in der Hochschullehre auch ganz, ganz furchtbar wichtig sind. Und Hochschullehre macht für mich eigentlich aus, dass es ein Begegnungsraum ist. Und ich bin gerade im Überlegen, ob ich das in der letzten Podcast-Folge auch gesagt habe. Aber Begegnung ist für mich immer so ein Stichwort. Es ist halt immer ein Aushandlungsprozess, immer ein Kommunikationsprozess, immer ein verstehen wollen und nachvollziehen wollen von dem, was da gerade in dem Miteinander passiert. Und ich glaube, das ist auch wieder mit Blick auf die letzten paar Semester, die wir halt alle so ein bisschen in vielleicht ungewohnteren, für manche sehr ungewohnt, für andere weniger ungewohnten Settings gemacht haben, das ist da wirklich nochmal ein besonders spannendes gewesen. Ne? Also wie gestalten wir dieses Miteinander da? Also der Begegnungsraum, der ist für mich da ganz zentral, wenn es um Hochschullehre geht.
Okay, und jetzt reden wir über einen, ich würde es jetzt mal den Fadenaufnahmen nehmen, Isabel, über einen Begegnungsraum für Hochschullehrende und den Third Space, weil ich sagen würde, das Projekt, was du ins Leben gerufen hast, EDEL, ist auch ein bisschen ein Begegnungsraum. Magst du mal ein paar Sätze sagen, was für dich überhaupt aber autoethnografische Forschung ist, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das einordnen können, weil das haben ja viele vielleicht nicht so auf dem Schirm.
Ja, sehr gerne. Ich würde es noch ein bisschen erweitern und das Kollaborative mit hineinnehmen in die Beschreibung des Autoethnografischen, weil das ja genau der zentrale Punkt auch im EDEL-Projekt war. Also gerade wenn schon angesprochen wurde, der Begegnungsraum, den zu schaffen. Was ist Autoethnografie? Autoethnografie ist vor allem die Selbstbeobachtung. Also was nehme ich in Bezug auf einen bestimmten Forschungsfokus war, was erlebe ich, wer ist involviert, in welchen Strukturen findet das Ganze statt. Und dabei ist gerade auch der biografische Bezug wichtig. Also ich als Forschende kann mich nicht loslösen von dem, was ich bereits erlebt habe, wie ich sozialisiert wurde. Das heißt, das fließt ja wieder zurück in das, wie und was ich beobachte, ja wahrnehme. Mhm. Also wenn wir, die hier miteinander sprechen, die gleiche Situation beobachten würden, dann würden uns wahrscheinlich unterschiedliche Dinge auffallen und wahrscheinlich würden wir diese in Nuancen auch unterschiedlich bewerten. Mhm. Und genau darum geht es. Also wie nehme ich die Welt wahr? Was sehen wir? Und vor allem, warum sehen wir die Welt unterschiedlich? Und was sagt uns das wiederum über die Welt an sich? Ja, also wie wir sie wahrnehmen und was wir wahrnehmen. Und da bleibt die Ethnographie aber nicht stehen, also nicht bei der Selbstbeobachtung, sondern sonst wäre es ja auch nur eine Biografie. Sondern es geht vielmehr um den Reflexions- und Analyseprozess, der nach dem Beobachten oder auch schon während des Beobachtens kommt. Also warum habe ich die Dinge wie wahrgenommen? Was hat das mit mir, aber auch mit den Strukturen um mich herum zu tun? Und in der Ethnographie heißt das, sich befremden. Im Grunde also einen Schritt zurückzutreten und das eigene Material anzuschauen, als wenn es jemand anders geschrieben hätte. Mhm. Und da kommt für mich dann wiederum das Kollaborative mit ins Spiel. Okay. Weil in Edel haben wir die Reflexion und die Analyse in Gruppen gemacht, ja, und das Hinterfragen des Materials reichhaltiger macht und auch erleichtert hat. Und in unseren kollaborativen Autoethnografien, um das noch etwas konkreter zu machen, ging es im ersten Projektabschnitt darum, den Prozess der abrupten Umstellung auf Online-Lehre im Sommersemester 2020 selbstbeobachtend zu begleiten und zu hinterfragen, was da eigentlich passiert in diesem Umstellungsprozess mit der Online-Lehre und was das auch mit uns macht und in welchen Strukturen wir da eigentlich eingebettet sind.
Magst du uns noch 2, 3 Sätze sagen, wer wir sozusagen ist? Also ich weiß, es war deine Idee und eine Mitstreiterin ist ja dabei, Angelika, aber vielleicht noch 2, 3 Sätze, wie du auch zu den Personen gekommen bist, die dabei waren oder die Personen zu dir.
Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe im Sommersemester 2020 ein Seminar konzipiert gehabt, das tatsächlich mit der Autoethnographie gearbeitet hat. Und in der Konzeption dann auf Online-Lehre und wie ich das Ganze gestalte, habe ich da auf Twitter berichtet drüber, um auch Anregungen zu bekommen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt mit den Studierenden schon autoethnografisch forsche, müssten wir uns dann nicht eigentlich auch selber autoethnografisch beforschen. Mhm. Und habe einen Tweet abgesetzt, ob da irgendjemand Lust zu hätte. Und die Resonanz, die ich da erhalten habe, die hat mich selber extrem überrascht, weil sofort 6, 7 Leute mit im Boot waren zu sagen, oh, ich habe Lust, lass uns doch mal treffen. Und dann haben wir sofort angefangen, über Tools zu diskutieren, was ja sehr bezeichnend ist, auch für genau diese Phase. Ja, wir haben alle über Tools geredet und was machen wir jetzt und wie setzen wir es technisch um. Und dann hat sich aber doch so ein inhaltlicher Fokus herausentwickelt, dass da wirklich Interesse bestand und dann haben wir uns als Kerngruppe formiert und haben dann noch einen Aufruf über den GFH-Verteiler geschickt, das ist für die Gesellschaft für Hochschulforschung, und haben insgesamt am Anfang waren wir 21 Personen, die Interesse bekundet haben, schlussendlich an dem Projekt mitgemacht haben, 16 und machen immer noch mit. Also es läuft seit April 2020, das Projekt. Und beteiligt sind tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Personen. Also wir haben Ingenieure drin, wir haben natürlich Bildungsforscher, Soziologen, KommunikationswissenschaftlerInnen, ErziehungswissenschaftlerInnen und auch eine Medizinerin. Also ein sehr breites Feld, die auch auf ganz unterschiedlichen Positionen sind. Also Promovierende, Postdocs, ProfessorInnen. Also sehr spannend und natürlich auch Personen, die vor allem in der Hochschuldidaktik beschäftigt sind.
Okay, aus dem HDS sind ja auch, oder aus dem Umkreis des HDS sind auch 2 dabei. Vielleicht sage ich da gleich noch was zu. Aber erstmal, Angelika, du bist, soweit ich das weiß, auch seit ja fast an Beginn dabei, glaube ich. Aber das kannst du uns gleich genau sagen. Was macht für dich das Projekt aus? Wie können wir uns deine Forschung vorstellen? Wie können wir uns die Forschungsarbeit in dem Projekt EDEL insgesamt vorstellen?
Ja, also es ist ganz spannend, diese Frage mit Edel, was das für mich ist. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir Edels so wirklich, keine Ahnung, eine Gemeinschaft sind, die halt eine besondere Qualität und auch Stabilität inzwischen hat. Also für mich macht das Projekt aus, dass es wirklich so ein, also aktuell wirklich so ein Teil meines professionellen Alltagsdenkens ist. Also ich habe ganz viel am Rande meines Arbeitsalltags immer wieder mit Edelthemen zu tun, weil es einfach so ein Fortlaufendes ist und das sich einfach gut anfühlt, dass da so eine Gruppe von Leuten miteinander über so eine lange Zeit eigeninitiativ zusammenarbeiten möchte. Ne? Also da gibt's ja niemanden, der uns sagt, ihr müsst das machen oder der gesagt hat, ihr kriegt dafür das, wenn ihr das macht oder so. Und ja, ich bin total glücklich, dass ich damals diesen Tweet von Isabel gesehen habe. Ich war auch nicht die Erste. Ich glaube, ich war die Dritte oder Vierte oder sowas. Aber ich finde es immer noch ganz, ganz spannend, dass wir diese ersten fünf Leute, die wir damals bei diesem Initial-Tweet sind, gewesen sind, die reagiert haben. Wir treffen uns immer noch einmal wöchentlich. Mhm. Bevor der Arbeitstag losgeht, treffen wir uns und haben unser Kerngruppentreffen und besprechen halt, was ist aktuell irgendwie in Edel relevant, was steht an, dass wir da halt auch wirklich so eine ganz tolle Mehrebenenstruktur haben, über die diese Großgruppe, diese Gesamtgruppe halt auch wirklich schafft, gut zu laufen. Und ja, ich habe vorhin gesagt, dass für mich das Wichtige bei der Hochschullehre ja der Begegnungsraum und das Miteinander ist. Und das hat in der Tat auch so meine Forschung in diesem, also zu dem Startbeginn in dieser ersten autoethnografischen Phase unglaublich geprägt. Da, in dem Bereich ist auch meine Story angesiedelt, wo es einfach wirklich mir wichtig war zu gucken, was passiert hier eigentlich mit diesem Miteinander, wenn wir plötzlich auf Distanz sind. Sind wir da distanzierter voneinander oder nicht? Wie drückt sich das aus? Wie nehmen die Leute das wahr? Was für Wertungen kommen da rein? Ne? Wir erinnern uns an diese ganze tolle Diskussion über die schwarzen Kacheln, ja, und die ganzen Emotionen, die damit verbunden waren. Ne? Wie viel Enttäuschung und Wut und Geringschätzung, dass da die Leute die Kamera nicht anmachen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses Hallo, ich bin froh, wenn ich den Ton halbwegs ruckelfrei höre. Mhm. Ich habe überhaupt gar keine Kamera. Auf der anderen Seite. Also diese Prozesse, die haben mich da sehr interessiert, gerade weil ich in meiner Arbeit mit so vielen, also nicht nur ich selbst natürlich auch so Situationen hatte, aber auch ich meine Arbeit mit den Lehrenden auf ganz viele plötzlich sehr emotional aufgeladene Fragen gestoßen bin. Also da ging es weniger darum, wie kann ich Denkprozesse anregen und mehr dazu, wie kann ich Studis mehr zum, ja, wie kann ich sie dazu bringen, die Kamera anzumachen? Das war echt eine häufige Frage. Genau, und dieses, was das Projekt für mich eigentlich ausmacht, ist, dass wir halt eine unglaubliche, krasse Produktivität haben, obwohl wir das alle so nebenbei machen, gerade weil wir halt auch so viele Leute sind. Ja, also wir haben so viele unterschiedliche Arten von Fokussierung und Erfahrung, Blickwinkel, die da zusammentreffen, dass gefühlt jede und jeder von uns irgendwie so eine andere, so was anderes einbringen kann. Und wir haben das irgendwie geschafft, den Edel richtig, richtig toll zu nutzen. Aber halt nicht so mit diesem Produktivitätsding, sondern mehr mit dem, wir wollen uns gegenseitig helfen, besser zu verstehen, was uns gerade so treibt. Und ich glaube, wenn die Frage, die Ausgangsfrage von dir war, so was das Projekt für mich ausmacht, dann ist es so eine unglaubliche große Wertschätzung über so ein Gemeinschaftsgefühl. Also wir haben häufig mal Situationen gehabt, dass wir irgendwas Tolles uns noch vorgenommen hatten. Wir machen ja auch Lesereisen und lesen aus unserem Buch. Ja, wir haben ein Buch geschrieben, was aus unseren autoethnografischen Stories besteht und Open Access zugänglich ist. Und wir finden das bestimmt irgendwann unten in den Shownotes. Aber von allem, was wir irgendwie machen, war eigentlich unser Handeln und Isabel, da hast du sicherlich auch noch ein paar Punkte zu, so davon geprägt, dass wir nett miteinander sind. Ja, wenn irgendjemand mal eine, um Gottes Willen, Frist nicht gehalten hat, dann hatte das Gründe. Ja, also wir standen immer als Gruppe an erster Stelle und nicht die Fristen, die man angedacht hat, damit der Prozess gut läuft, sondern es war halt immer dieses, wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Und wenn von dem Wir da irgendjemand gerade mehr oder weniger reingeben kann, dann ist das okay. Und das meine ich mit Wertschätzung und Gemeinschaftsgefühl. Also das Wir hat eine besondere Qualität. Und da kriege ich gerade Gänsehaut. Ich mag's gerne. Ich bin gerne edel.
Okay. Ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass es nicht so sehr um die Produktivität ging. Und ich nehme euch als eine sehr aktive und sehr produzierende Gruppe wahr. Also du hast es gerade selber schon angesprochen. Ihr habt innerhalb des Jahres eine Publikation abgeliefert, in Anführungszeichen. Also sie ist da. Es sind publizierte Texte. Ihr habt es ja eben damit auch nochmal einem viel größeren Kreis zugänglich gemacht, was wie ihr geforscht habt und was ihr erforscht habt. Und die Lesereise hast du auch schon erwähnt. Also vielen Dank, da hast du gerade mir was abgenommen, das noch irgendwo unterzubringen. Aber Isabel, magst du oder kannst du mal so ein bisschen, um es für den ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerin, für die das vielleicht immer noch ein bisschen unkonkret ist, konkreter machen, indem aus ihr so vielleicht auch, ich weiß, es ist immer total schwierig, jetzt irgendwie Forschungsergebnisse irgendwie mal kurz anzureißen, aber gibt es Ergebnisse, Erkenntnisse, die dann in der Publikation vielleicht auch auftauchen, womit ihr das nochmal greifbar machen könnt, was ihr da erforscht habt?
Also ich glaube, man muss es auf unterschiedlichen Ebenen sehen. Das, was Angelika gerade angesprochen hat, ist, dass wir in EDIL tatsächlich mittlerweile, wir haben es auch im Buch so genannt, eine Community of Practice nennen. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft geworden, eine Community, die sich auch gegenseitig hilft. Das merkt man immer an den Gesamtgruppentreffen, die einmal im Monat stattfinden, wo dann ganz viel ausgetauscht wird über die eigenen Erfahrungen, das, was man erlebt hat, Tools, die man genutzt hat, aber auch didaktische Ansätze, die spannend waren oder die gut funktioniert haben. Also es dreht sich immer um diesen Bereich der Hochschullehre und gleichzeitig, und das finde ich so spannend, auch als Soziologin natürlich, geht es auch immer um die Strukturen, in die die einzelnen Personen eingebettet sind. Mhm. Und genau das spiegelt sich auch in den autoethnografischen Stories wieder, wo es darum geht, diesen Prozess zu beschreiben, den man durchlebt hat in dem ersten Corona-Semester im Sommer 2020, was das mit einem gemacht hat, welche Erkenntnisse die individuelle Person erfahren hat und ermittelt hat über sich selbst und über die eigenen Praktiken und über das, was da passiert ist, die aber gleichzeitig in Strukturen eingebettet sind, also in einen Hochschulkontext, in eine berufliche Situation, aber auch in eine private Situation, wenn es dann um Care-Arbeit ging, um das, was Corona mit einem gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Erkenntnisse, dass wir vielleicht auch in Hochschulen wieder stärker die Personen als solche wahrnehmen. Und Hochschullehrende, finde ich, werden oft auch von Studierenden so wahrgenommen, naja, die funktionieren, die halten ihre Lehre und dann gehe ich wieder aus dem Seminarraum raus und habe das Wissen mitgenommen. Aber diese Interaktion, die ja immer auch mit Strukturen zu tun hat, mit der eigenen Biografie, mit den eigenen Situationen, das kommt, finde ich, oftmals zu kurz. Und das ist das, was wir in diesen autoethnografischen Stories auch so zeigen wollten. Ja. Ja, also, dass der Personen mit ihren eigenen Wahrnehmungen, mit ihren eigenen Erfahrungen im Mittelpunkt stehen, die vielleicht Anregungen und Reflexions- und Projektionsfläche sind für alle anderen. Und insofern ist es so schwierig, Kernergebnisse rauszuziehen über das, was wir da gemacht haben. Denn es sind so individuelle Stories, dass es sehr, sehr schwierig ist, da so 5 Kernergebnisse zu nennen.
Du hast ja aber ganz, also für mich jetzt schon, und ich hoffe, es ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso, Themen angerissen, die es nochmal ein bisschen greifbarer machen. Ich habe tatsächlich 2 Rückfragen. An dich, Isabel, oder auch gern an Angelika. A, fände ich es total spannend, das werden wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr schaffen, denn gut 2 Drittel unserer Zeit sind schon um, zu diskutieren, was der Unterschied zwischen Professional Learning Communities und Communities of Practice ist, weil meine nächste Frage, die mir auf der Zunge lag, war, begreift ihr euch selber als Professional Learning Community? Du hast euch gerade als Community of Practice bezeichnet. Fände ich total spannend, da irgendwann mal drüber zu diskutieren, aber ich glaube, es geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung und diese Community Idee finde ich total spannend, wie die gewachsen ist. Und was ich ja sehr spannend finde, auch an eurem Projekt, ist, dass sie ja über Hochschulen hinweg, Hochschultypen hinweg, Fakultäten hinweg, das hast du ja auch schon aufgezählt, gewachsen ist, auch über verschiedene, ich fasse es mal zusammen, Statusgruppen, auch wenn es ja gar nicht nur um wissenschaftlicher Mitarbeiter, Postdoc, Doktorand, Professorin, Professor, Doktorandin geht, sondern eventuell auch über dauerbeschäftigt, befristet beschäftigt etc. Also diese Mischung auch zu haben und in dieser Mischung so produktiv zu arbeiten, wie ihr das getan habt, finde ich, ist super spannend. Die Frage, die ich euch beiden gerne unbedingt aber noch stellen möchte, ist die nach, du hast angesprochen, dass viel Forschungsergebnisse, fasse ich es jetzt mal zusammen, auch Hinweise darauf geben, dass diese Strukturen, in denen wir arbeiten, unheimlich wichtig ist für das eigene autoethnografische Wahrnehmen, Berichten, Forschen, Erleben, welches Wert man da jetzt auch immer noch hinhängen könnte in meiner Aufzählung. Habt ihr den Eindruck, oder ist eure Vermutung oder Hypothese, dass sich die nächsten Jahre in diesen Strukturen Hochschule auch gerade durch diese Pandemiesemester nochmal was ändern wird? Oder ist da schon ein großer Change im Laufen?
Boah, spannende Frage. Also das allererste, was mir dazu einfällt und was auch so ein bisschen unser Arbeiten in Edel ausmacht, ist, dass wir gerade erstmal dabei sind, durch das Gemeinsame, also dass wir halt uns gegenseitig unterstützen, mögliche Leerstellen im Verständnis aufzudecken, dass wir versuchen wollen, für uns selbst besser greifbar zu machen, welche Arten von Strukturen uns denn eigentlich in unserem Handeln beeinflussen. Ja, weil das sind ja Sachen, die sind ja manchmal so implizit, dass wir sie gar nicht auf dem Schirm haben. Und da sind natürlich die verschiedenen disziplinären Perspektiven, die wir mitbringen, auch echt spannend, weil wir sind natürlich nicht alle aus der Soziologie, wir sind nicht alle aus der Ethnologie, wir sind nicht alle aus dem Bereich, die halt sich eher mit diesen Themen beschäftigen. Und da ist es wirklich ein sehr interessantes gewesen, gemeinsam immer wieder sich zu hinterfragen, so okay, was leitet dich denn da eigentlich? Mit welcher Art von akademischer oder biografischer Sozialisation bist du denn da irgendwie, also was hat denn darauf einen Einfluss gehabt, dass das jetzt für dich wichtig ist und in was für Strukturen bist du gerade in deinem Handeln drin, die dir ein Handeln ermöglichen oder erschweren oder gar nicht erst zulassen. Mhm. Das heißt, wenn du fragst, ob die Strukturen sich wandeln, ich könnte da noch gar nicht so eine wirkliche richtige Hypothese geben, mehr als dass mein Eindruck ist, dass die Strukturen wirklich äußerst schwer, ne, so ganze Thema Diskurse, wie schnell wandeln sich Diskurse oder nicht, dass es aber wichtig ist, um überhaupt so ein Wandeln voranzubringen, dass wir uns dessen gewahr werden, was uns denn leitet und, ja, beeinflusst, möglicherweise behindert, in dem, wie wir halt handeln. Und das ist in der Hochschullehre wirklich ein sehr, sehr komplexes Feld, weil es eben so stark individuell, institutionell, disziplinär und noch 10 andere Ebenen geprägt ist.
Ja. Isabel, was sagst du?
Also ich glaube, es muss auf, also wenn Wandel stattfinden soll, dann muss er natürlich auf 2 Ebenen stattfinden. Das eine ist, dass der Möglichkeitsraum überhaupt geschaffen wird für Wandel, also dass die politischen, aber auch vor allem, also politische Anregungen kommen, aber auch vor allem Hochschulen bereit sind, da einen Wandel zu vollziehen. Also Dauerstellen zu schaffen, ist ja irgendwie so das Dauerthema gerade. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Wandel ja nur stattfindet, wenn sich die individuellen Praktiken der Personen ändern. Ja. Und das ist das, was Angelika schon angesprochen hat. Dafür muss aber reflektiert werden, was denn die eigenen Praktiken eigentlich sind. Und ich glaube, da sind wir in der Hochschullehre noch nicht so weit insgesamt. Also weil Lehre ja im Hochschulsystem als solche wesentlich weniger Reputation, dementsprechend auch weniger, nicht ernst genommen, aber doch zumindest in einer Berufsbiografie und in einer Karriereplanung weniger Platz hat als die Forschung. Ja. Und ich glaube, solange sich diese Struktur nicht ändert, ist Hochschullehre immer eher das zweite Rad als das erste.
Okay, jetzt freue ich mich dann natürlich darauf, wenn Edel Goes International startet, weil das würde ja nochmal eine ganz andere Ebene reinbringen, wie eben Forschung und Lehre in anderen Ländern gewichtet wird oder wenn man da jetzt noch andere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Hochschulsystemen in anderen europäischen oder auch international eben in anderen Ländern mit reinnehmen würde. Ich glaube, das ist spannend. Ich finde allerdings auch, das, was wir ja in der Hochschuldidaktik seit einigen Jahren viel stärker thematisieren und auch wahrnehmen, der gesamte Bereich von Scholarship of Teaching and Learning, der stattfindet, trägt ja auch dazu bei, ne? Also die eigene Lehre mit einem forschenden Auge sich anzuschauen und zu erforschen und damit dann auch wieder Rückschlüsse auf die Lehrpraxis, aber auch auf die Forschungspraxis zu ziehen, greift da ja auch rein. Also ich sehe da schon so ein gewisses Veränderungsmovement, würde ich es jetzt mal nennen, das mit Sicherheit noch klein ist, aber was schon sehr bedeutungsvoll und immer bedeutungsvoller wird, ist aber meine vorsichtige Beobachtung dazu.
Ach doch, da wäre ich aber, da wäre ich aber ganz Richtung bei dir. Ja, genau.
Also, Also weil diese Praktik zu sagen, ja, ich beforsche jetzt meine Lehre, ist ja eine Praktik, die Forschende kennen.
Ja.
Und dementsprechend ist das natürlich eine Möglichkeit, Lehre da auch in einen anderen Kontext zu stellen.
Genau.
Ich hoffe sehr, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, ich hoffe sehr, dass das nicht nur so ein Vehikel ist, sondern dass das tatsächlich auch etwas mit der Lehre macht. Ich habe einfach Angst, dass Lehre ein bisschen an Forschung angeglichen wird.
Ja.
Na, also wir sehen das durch die projektförmige Ausschreibung, wettbewerblichen Prinzipien, die nun auch an Lehre herangetragen werden. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, weil das natürlich diese Besonderheit von Lehre etwas schmälert.
Okay.
Ich glaube, direkt deswegen sind diese sehr reflexionsbezogenen Ansätze, wie jetzt das Autoethnografische, was wir halt angelegt haben, so unglaublich wichtig, ne? Weil Scholarship of Teaching and Learning, ich bin da ganz bei dir, Claudia, das ist so ein wichtiger Türöffner für viele, alleine halt so, was die Wertigkeit von Lehre anbelangt. Allerdings sollte es halt gucken, dass es nicht in diese Richtung geht, messbar machen, ob jetzt eine Methode funktioniert hat oder Evaluationsergebnis, also alles, was irgendwie so dieses Quantifizierbare, ich lege jetzt eine Messlatte auf eine Reaktion von Studierenden oder auf eine Handlung von Lehrenden oder so.
Ja.
Und das ist genau das, was halt dieser reflexionsbezogene Ansatz, wie jetzt die Autoethnografie halt versucht zu verhindern.
Ja.
Also was heißt versucht zu verhindern? Ne? Das macht sie halt gerade nicht, sondern wir wollen nicht gucken, wie stark hat was gewirkt, sondern was macht das Ganze? Ne? Was ist da passiert? Wieso ist das passiert? Und ich glaube, dieses Innehalten, wir wissen, wie wichtig das für alle Arten von Forschungsprozessen sind und für die Wissenschaft insgesamt. Aber das ist eine Sache, die vielleicht in dem Sottl durch autoethnografische Ansätze gut unterfüttert werden könnte.
Okay, ich verweise auf die Folge zum Thema Sottl zum Beispiel mit Robert Kurz-Freudiger oder die Podcast-Folge Trafohauslehre mit Dan-Per Schneider und Andreas Franze, auch zum Thema Sottl, und natürlich auch auf die Folge mit Anita Sekyra zum Thema Scholarship of Academic Development. Ich denke, das ist ja auch noch die nächste Ebene,
genau,
dass es eben auch der Third Space oder in dem Fall die Hochschuldidaktik ist, die sich auch forschender nochmal dem Thema Hochschuldidaktik annimmt, als wir das auf jeden Fall in den ostdeutschen Bundesländern in so einer Aufbauphase von Hochschuldidaktik, die nochmal sehr stark war in den letzten Jahren, überhaupt konnten. Und jetzt seit einigen Jahren dann aber doch schon dazu kommen, auch wieder stärker uns zu beforschen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss leider schon zu meiner Abschlussfrage kommen, denn die Zeit ist schon fast um.
Ja,
aber ich glaube, wir haben genug Themen angerissen, sodass wir auch locker noch eine zweite Folge machen könnten. Die letzte Frage in dieser Podcast-Folge ist die, die ich im Moment allen stelle, nämlich die, dass ich euch frage, ob, wenn ihr einen Wunsch und wirklich nur einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr an Hochschule gerne ändern?
Jetzt insgesamt auf Hochschule oder Hochschuldidaktik?
Auf Hochschule insgesamt. Was würdest du gerne ändern, wenn du könntest?
Dass Lehre einen höheren Stellenwert hat.
Okay. Angelika?
Ja, so kurz kriege ich das bestimmt nicht hin. es hört sich wahrscheinlich dann zu trivial und zu platt an, wenn ich sage, dass ein wertschätzenderes Miteinander irgendwie gepflegt wird. Ne? Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir mehr auf das Miteinander und auf das Füreinander gucken, wenn es um alle möglichen Prozesse in der Hochschule geht. Also weniger verurteilen, mehr Fehlertoleranzen. Ich glaube, dann kommen gute Sachen bei raus.
Das sind zwei ganz schöne Wünsche. Vielen herzlichen Dank euch beiden für diesen Podcast. Ich habe über das Projekt Edel nochmal sehr viel gelernt. Ich finde aber, wir haben schon ganz spannende Zukunftsthemen auch angerissen. Und ich bleibe da dran. Ich werde versuchen, das in Erinnerung zu behalten, was wir hier heute besprochen haben. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben auch eine genauso spannende Reise in das Forschungsprojekt gehabt, wie ich das gerade hatte. Liebe Isabel, einen guten Start ins Wintersemester in Paderborn. Liebe Angelika, einen guten Start ins Wintersemester 21/22 in Göttingen. Wir nehmen die Folge nämlich auf, für alle, die es interessiert. Wir sind Mitte September 2021, wenn wir diese Folge aufnehmen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer gilt, wenn Sie Tipps, Tricks, Themen, Vorschläge von Gästen haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Danke, tschüss.